Also erstmal Grundverständnis dafür entwickeln, was Nachhaltigkeit ist, nämlich drei Dimensionen mit Ökologie, Ökonomie, Soziales. Wo trägt man bei zur Nachhaltigkeit? Wo zeigt man, dass man bei Nachhaltigkeitsrisiken sich Gedanken gemacht hat und das Ganze beobachtet? Weil wenn man das schon macht, dann kann man aus dieser Pflicht einen Wettbewerbsvorteil generieren.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge, wie du dein Startup nachhaltig nach vorne bringst, mit dem Geschäftsführer von BCNP Consultants Tobias Kirchhoff. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen im Podcast Besser gründen von fürgründer.de. Wer ein Startup aufbauen will, hat viele Themen auf der Agenda. Geschäftsmodell entwickeln, Investorensuche, Kundenakquise. Und ein Aspekt, der jetzt noch hinzukommt, ist Nachhaltigkeit. Warum Nachhaltigkeit viel stärker berücksichtigt werden sollte und wie Startups das angehen können, frage ich Tobias Kirchhoff, Geschäftsführer bei BCNP Consultants, ein Spezialberatungsunternehmen in Branchen wie Biotech, Chemie und Pharma. Und BCNP Consultants betreuen beispielsweise im Due Diligence-Prozess bei Finanzierungsrunden, erstellen Marktanalysen und unterstützen bei Themen rund um die Nachhaltigkeit. Hallo, Herr Kirchhoff, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Klein, vielen Dank für die Einladung.
Herr Kirchhoff, Sie sind ja auch Juror beim Businessplan-Wettbewerb Science for Life. Und dort wurde das Kapitel Nachhaltigkeit ganz bewusst in den Businessplan und auch in den Bewertungsprozess integriert. Warum ist das Thema aus Ihrer Sicht so wichtig und was sind da die Treiber?
Ja, ich glaube, Science for Life hat sich hier wieder ein wenig als Startpunkt für die ganze Szene etabliert und hat das Thema frühzeitig mit aufs Parkett genommen. Die Nachhaltigkeit ist auch für Startups so enorm wichtig, weil erstens Startups als Innovationstreiber auch Teil der Lösung sein können für Nachhaltigkeitsproblematiken und zweitens aber auch die Anforderungen für Startups steigen. Rein gesetzlich gesehen werden die Startups keine Berichtspflicht haben, aber sowohl Kunden als auch Investoren fordern da immer mehr an Daten, an Verantwortungsübernahme. Und deswegen kommen da Startups auch an der Nachhaltigkeit gar nicht mehr vorbei. Wir beobachten das tatsächlich ganz stark in unseren Branchen, dass insbesondere bei der Pharmaindustrie zum Beispiel alle Lieferanten, das ob klein oder groß, ob Startup oder etabliert, in den Verträgen mit unterschreiben müssen, dass sie gewisse Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Das sind insbesondere Themen rund um nachhaltige Lieferantenketten. Aber auch CO2-Emissionsproblematiken, Zero-Ziele etc.
Das heißt, wo bei mir ja direkt, weil da steht vielleicht sogar noch ein Schritt vor den Kunden, das Thema Investoren, sofort als Startup die Alarmglocken dann läuten würden. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was bedeutet das in der Praxis konkret?
Ja, vielleicht bevor ich das mache, möchte ich einen Einschub machen, um das Thema vielleicht nochmal etwas genauer für die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, zu durchleuchten. Mir ist ganz wichtig, dass jeder versteht, dass Nachhaltigkeit drei Dimensionen hat. Gerade in Deutschland sehen wir oftmals nur auf den CO2-Footprint. Das ist aber zu kurz gegriffen. Die Nachhaltigkeit besteht aus den Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und auch innerhalb dieser Dimensionen gibt es verschiedene Indikatoren, die teilweise in einem Zielkonflikt stehen. Aber da können wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen. Mit dem Wissen jetzt, dass es drei Dimensionen gibt, nochmal auf das Thema vielleicht Investoren. Wir sind zum Beispiel gerade in der Zusammenarbeit mit dem Hightech-Gründerfonds. Und der Hightech-Gründerfonds als Deutschlands größter Seed-Investor ist sicherlich vielen der Hörer bekannt. Und die legen immer mehr Wert auch auf Nachhaltigkeit. Und warum ist es so? Weil vor allen Dingen ihre Nachfolgeinvestoren, mit denen sie zusammenarbeiten in den Folgerunden, da sehr, sehr stark drauf schauen. Das ist insbesondere der Fall bei den sozialen Aspekten, zum Beispiel Diversity, also Frauenquoten in der Führungsebene, aber auch jetzt immer mehr aufkommt das Thema nachhaltige Lieferketten und wie man damit umgeht, wie man das startet, was das überhaupt heißt. Und da legt sich der HTGF zum Beispiel gerade sehr stark ins Zeug. Und der zweite Punkt tatsächlich ist, dass einige Investoren ja auch mit ihren Fonds Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen oder wollen. Stichwort Green und Dark Green Funds. Und da dementsprechend auch auf die Daten ihrer Startups angewiesen sind.
Das heißt also, schon in der frühen Phase und dann aber im Endeffekt auch schon in der Überlegung, naja, danach steht ja häufig eine weitere Finanzierungsrunde an, wären das immer mehr auch harte Kriterien für eine Investmententscheidung, ja oder nein?
Am Ende ist es ja so, und wir sind gerade in einer Phase wieder, wo es mehr Ideen als Geld gibt. Da wird sicherlich ein Investor, der bei einer vergleichbaren Geschäftsidee, wo er vergleichbar viel Geld mit verdienen kann, genau solche Themen härter mit ins Kalkül nehmen als anders. Und das ist auch ganz klar begründet, dass man bei weiteren Investorenrunden eben nicht die Arbeit machen muss, nochmal das Nachhaltigkeitsmanagement von null an aufzubauen, sondern das Ganze mit aufbauen lässt und dementsprechend auch ein Asset bildet. Ja, es kann durchaus, und das wäre eigentlich nochmal so der dritte Grund, beziehungsweise vielleicht der 1a oder 1b Grund, den ich am Anfang mit reingebracht habe, dass es durchaus möglich ist, da Wettbewerbsvorteile auch mit aufzubauen, wenn man Nachhaltigkeitsmanagement hat und dementsprechend auf gewisse Daten zugreifen kann, die man seinen Kunden und Investoren liefern kann.
Welche Herausforderungen gerade bei diesem Aufbau des Nachhaltigkeitsmanagements und auch der Kennzahlen bestehen können, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt haben wir das aus Investorensicht nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Sie hatten ja auch das Thema Kundensicht. Also Startups sind jetzt per se erstmal noch nicht berichtspflichtig, große Unternehmen aber schon. Und auch da kann es eben ausstrahlen, dass wenn Startups zuliefern wollen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Prinzip mit in diese Berichtsketten reinfallen können. Und wenn ich dann aber eben so einen Großkunden haben möchte, dann muss ich denen perspektivisch auch diese Daten zur Verfügung stellen, sonst falle ich im Prinzip eigentlich auch als Lieferant aus.
Absolut. Ich hatte das Beispiel Pharma eben schon mal gegeben. Ich kann es gerne hier nochmal ein bisschen konkreter machen. Es ist zum einen so, dass selbst bestehende Kundenlieferantenverhältnisse, ich sag mal, angedroht wird aufzulösen. Und zwar unter der Maßgabe, dass zum Beispiel innerhalb von 3 Jahren auch ein Nachhaltigkeitsmanagement nicht nur da sein, sondern auch zertifiziert sein muss. Aber auch in Neugeschäften Bestandteil der Verträge ist, dass man zum Beispiel Nachhaltigkeitsaspekte an seine eigenen Lieferanten weitergibt, dass man eine Strategie hat, um CO2-neutral zu sein. Und wenn man das nicht guten Gewissens als Geschäftsführer unterschreiben kann, dann werden diese Verträge nicht mehr gemacht mit der Großpharma zum Beispiel. Und das wird sich auf kurz oder lang, aber auch mit den anderen Branchen, wird sich das nicht unterscheiden.
Also vor allen Dingen sicherlich ein Thema im B2B-Umfeld, gerade mit den großen Unternehmen. Insofern da ja schon auch von Anfang an drauf zu achten, gerade wenn ich plane, dort eben Kunden zu gewinnen. Sie hatten schon kurz umrissen, dass Nachhaltigkeit eben jetzt nicht nur CO2-Footprint und Neutralität ist, also die drei Dimensionen. Von daher da vielleicht jetzt nochmal ein bisschen konkreter drauf. Was sind denn so häufig Missverständnisse zum Thema Nachhaltigkeit, die Ihnen von Startup-Seite so begegnen?
Ja, wie Sie eingangs ja schon sagten, wir sind vor allen Dingen in den Branchen Biotechnologie, Chemie unterwegs, auch bei Science for Life, wo wir mit mehreren Kollegen als Juroren und Gutachter mit dabei sind, sehen wir auch viele Teams und Ideen aus diesem Bereich. Und hier ist schnell das Denken, dass zum Beispiel Geschäftsideen, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, per se nachhaltig seien. Und das ist grundsätzlich erstmal nicht richtig. Ja, also nicht per se, sondern hier braucht es auch einen tieferen Blick rein. Warum? Zum Beispiel, wenn ich auf nachwachsende Rohstoffe setze, dann habe ich sehr wahrscheinlich einen besseren CO2-Footprint, zumindest in dieser Stufe der langen Wertschöpfungskette. Das kann aber heißen, dass ich zum Beispiel in der weiteren Verarbeitung sehr, sehr viel mehr Wasser brauche, als das bei vergleichbaren Lösungen der Fall ist. Und so habe ich einen Zielkonflikt zwischen CO2 und CO2-Emissionen und Wasserverbrauch. Und da gucken tatsächlich immer mehr Großunternehmen, wenn sie irgendwo als strategischer Investor investieren oder auch wenn sie die Technologien für sich nutzen wollen, gucken da sehr, sehr stark drauf, auf diesen sogenannten Water Footprint, um ja auch das zu verhindern. Ich denke mal, viele haben auch noch im Kopf, was da in den letzten, dieses Jahr nicht, aber davor, die letzten 2 Jahre im Sommer häufig war, nämlich eine Wasserknappheit. Sowohl bei uns als auch in Nachbarländern zum Beispiel, wo in Frankreich dann die Atommeiler abgeschaltet werden mussten, weil kein Wasser mehr zur Kühlung da war. Das heißt also auch in Ländern, die nicht klassisch unter einer Wasserknappheit leiden, ist das Thema Wasser mittlerweile ein Faktor. Und dementsprechend muss man bei der Nachhaltigkeit schauen, ob alle Dimensionen eigentlich bedient werden können oder ob man sich nur auf eine versteift. Ein anderer Punkt ist, was wir häufig auch bei Science for Life aus dem MedTech-Bereich sehen, aus dem Pharma-Bereich sehen, und den Punkt Menschen retten. Ja, also wenn man sich die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen anschaut, das sind 17 Stück an der Zahl, dann ist Gesundheit ein wichtiges Ziel. Wenn ich Produkte produziere, die eine höhere Gesundheit für andere Menschen erzielen können, sei es Equipment, sei es Wirkstoffe, dann werde ich zumindest heutzutage in der Regel CO2 weiter emittieren. Das heißt, erstmal auf der Ebene bin ich eigentlich unnachhaltig. Ja, aber auf der anderen Seite brauchen wir Wirkstoffe, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Equipment im Bereich der Medizin, um Menschen zu heilen. Dementsprechend auch da ist der Zielkonflikt. Und das muss man einfach gegeneinander abwägen.
Ja, und Diversität, als diese soziale Komponente hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt, also insofern viele verschiedene Facetten, die teilweise im Widerspruch stehen, oder wo ich vielleicht eine Kennzahl verbessere, auf der anderen Seite in meiner Wirkungskette, meinem Herstellungsprozess, aber andere Kennzahlen auch wiederum verschlechtere. Und das tatsächlich komplett im Blick zu haben, ist dann, glaube ich, eine Herausforderung.
Das ist eine absolute Herausforderung, aber leider notwendig. Ich bin auch häufig im Gespräch mit verschiedenen Investoren, zum Beispiel auch mit dem European Circular Bioeconomy Fund, und die schauen auch sehr stark wirklich auf die komplette Wertschöpfungskette. Also denen reicht es nicht, wenn sie sehen, dass nachwachsende Rohstoffe genutzt werden, sondern da ist auch ganz klar die Frage, wie sieht eigentlich nachher das Recycling aus? Also wenn ich zum Beispiel Bioplastik habe, ist dann die Frage, ist das so außergewöhnlich, dass ich es nachher nicht im großen Stile industriell recyceln kann, auch wenn ich es vielleicht in kleinen Level recyceln kann, aber kann ich es industriell recyceln, weil das am Ende des Tages auch einen Impact natürlich hat, einen Einfluss hat auf die Lifetime CO2-Emissionen und zum Beispiel Wasserverbrauch etc. auf die Zirkularität. Und dementsprechend muss man es ganzheitlich betrachten. Das ist natürlich für Startups relativ schwierig. Und ich würde behaupten, das ist sogar auch für die Großindustrie schwierig. Dementsprechend geht es hier gar nicht darum, für Startups auch am besten schon im Businessplan, wie es ja jetzt bei Science for Life auch gefordert wird, das Thema zu perfektionieren, sondern es geht darum zu zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man verschiedene Indikatoren im Blick hat und sich nicht nur auf einen fokussiert. Und dann dürfen auch gerne die eine oder andere Frage noch offen sein, weil häufig sind das frühe Ideen, gerade wenn man im technologischen Bereich ist, dann sind das frühe Ideen weit vom Markt weg. Da sind noch viele Fragezeichen, auch beim weiteren Skalieren der Geschäftsidee. Und da wird man sich rannähern müssen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Eine super Überleitung, nachdem ich ja auf der einen Seite jetzt gehört habe, warum das wichtig ist, ne? Spätere Investorengewinnung, Kundenakquisition, und jetzt aber die Zielkonflikte kennengelernt habe und gleichzeitig aber von Ihnen jetzt kam, okay, alles Step by Step, lassen Sie uns Schritt für Schritt vielleicht anfangen und tatsächlich jetzt in der Phase anfangen, wo bei mir jetzt erstmal der Businessplan steht. Was sind da aus Ihrer Sicht halt Best Practice Tipps, um eben da im Kapitel etwas zu haben, was valide ist, was schon mal Sinn macht, womit ich mich auch vielleicht gegenüber anderen absetzen kann? Also wo fange ich da an? Was sollte ich auf jeden Fall drinne haben? Worauf wird geschaut?
Tja, also richtig, hängt natürlich völlig vom Reifegrad des Startups ab. Also jeder sollte allerdings in der Lage sein, wenn er ein Geschäftsmodell hat, was in irgendeiner Weise auf die Nachhaltigkeit einzahlt, also positiv, nicht nur negativ, was Unnachhaltiges zu vermeiden, sondern was Nachhaltiges zu schaffen, dann rate ich immer dazu, das erstmal anhand der Sustainable Development Goals darzustellen. Also zu welchem der Ziele trage ich positiv bei, habe ich einen positiven Einfluss. Und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, eine gute Message nach draußen. Wenn man dann schon einen Schritt weiter ist, dann wäre es natürlich toll, wenn man das zumindest grob quantifizieren kann. Wenn ich zum Beispiel Biostimulantien herstelle, weshalb ich weniger synthetischen Dünger nutzen muss, dann ist es toll, wenn ich da eine grob Rechnung schon mal habe, wie viel CO2 kann ich denn dadurch einsparen zum Beispiel. Und auch da ist nicht immer einfach, sowas natürlich zu errechnen. Da rate ich dann auch gerne mit Kooperationen, mit vielleicht anderen Lehrstühlen, die man noch von der Universitätskarriere kennt, zu sprechen, ob man das im Rahmen einer Masterarbeit zum Beispiel machen kann, eine sogenannte Lifecycle Assessment machen kann, um einfach verschiedene Indikatoren da drin zu haben, um eine erste Quantifizierung zu haben. Das wäre das Erste. Das Zweite ist erstmal auch intern zu sagen, okay, wir haben das Thema überhaupt bei uns auf dem Schirm. Das ist ein Thema in unseren regelmäßigen Gesprächen. Und dann auch einen Verantwortlichen innerhalb des Teams zu bestimmen und das natürlich auch zu kommunizieren. Wir haben hier jemanden, der das Thema verteidigt innerhalb unserer Diskussionen, damit wir in die richtige Richtung arbeiten. Und damit dieser up-to-date ist, und da ist im Moment draußen viel, viel los, was man lernen kann, lernen muss, an Regularien zum Beispiel, rate ich auch, dass man frühzeitig ein kleines Nachhaltigkeitsmonitoring aufbaut. Gibt es verschiedene Programme für, um Nachrichten zu filtern und auswerten zu lassen, einfach, dass man keine Regularien verpasst. Nochmal Beispiel, wenn wir im Medizinbereich sind und ich gewisse Materialien da nutze, dann kann es sein, PFAS ist ja geht da durch die Lande, der Begriff, dann kann es sein, dass die Materialien, die ich jetzt verwende oder plane zu verwenden, in 2-3 Jahren verboten werden. Und das sollte ich frühzeitig merken und hören. Ja. Und dementsprechend kleines Monitoring aufbauen, ist da sehr, sehr hilfreich. Der nächste Punkt ist, und das rate ich grundsätzlich auch in anderen Bereichen wie Technologie und Markt, mit den Stakeholdern sprechen. Also frühzeitig mit Kunden sprechen, mit Investoren sprechen und fragen, was sind eure Erwartungen? Was für Daten, was für Aussagen braucht ihr von uns, in welchem Reifegrad? Ja, und davon ausgehend kann man es nämlich dann Step by Step aufbauen.
Das ist ganz spannend, also nicht mehr nur den Hockeystick reinzumalen ins Pitch Deck, sondern auch mal über ganz andere Erwartungen zu sprechen, ja.
Ja, absolut. Ich meine, zumindest ist das ja auch die Intention der Europäischen Union, dass wir das nicht nur machen, um die Umwelt oder auch die Gesellschaft zu retten in Europa, sondern auch, dass wir in Europa durch solche Förderprojekte, wie wir sie haben, nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln, um auch wieder Wettbewerbsvorteile zu generieren. Und entsprechend gibt es Förderungen dafür und entsprechend werden auch Investoren das natürlich honorieren, wenn ich 2 verschiedene Geschäftsmodelle mit einem ähnlichen Hockeystick habe, der sowieso mehr oder weniger nur wahr wird, dass ich dann darauf achte, dass ich für die Zukunft einfach auch beim Thema Nachhaltigkeit ziemlich gut aufgestellt bin.
Sie hatten es gerade mit den Rohstoffen, die ich vielleicht plane zu verwenden, also dieses ganze Thema Produktdesign ist, glaube ich, da auch nochmal gerade bei Startups, die dann was herstellen, ganz, ganz wichtiger Punkt da eigentlich von Anfang an darauf zu achten, was fließt da eigentlich rein, ne? Und was brauche ich eigentlich für mein Produkt? Und sind das die richtigen Stoffe?
Absolut. Und das geht zum Stichwort Zirkularität immer häufiger, auch bei den Großunternehmen ein Thema. Also wenn ich jetzt ein Equipment baue, eine Hardware baue, was passiert damit nach der Lebenszeit? Wie kann man es recyceln zum Beispiel? Wie kann man ein Reuse vielleicht auch nutzen, um den Ressourcenfußabdruck auch einfach zu senken an der Stelle. Und das fängt im Produktdesign an, das ist absolut richtig. Und da kann es auch wieder sein, dass ein Produkt oder ein Material, was im ersten Moment nicht so nachhaltig aussieht wie ein anderes, über die Lebenszeit des Gesamtproduktes doch wieder Vorteile haben kann.
Und wo haben wir das Startup als Lieferant eines größeren Unternehmens betrachtet. Jetzt hat ja das eine oder andere Startup auch schon wiederum dann notwendigerweise Lieferanten. Also die Kette Und für die bin ich ja dann eigentlich auch nochmal mitverantwortlich, wenn ich dann wiederum bei dem Großkonzern aufschlage. Also auch da kann ich von Anfang an, was würden Sie da empfehlen zu tun?
Ja, grundsätzlich für große Unternehmen haben wir in Deutschland ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was den Großunternehmen vorschreibt, was sie zu tun haben. Und in Europa kommt es jetzt auch über die CSDDD-Regulierung. Und dementsprechend haben Großunternehmen besondere Pflichten an der Stelle. Rein gesetzlich gesehen dürfen sie diese Pflichten nicht an ihre nächste Ebene, nämlich zum Beispiel das Startup, weitergeben und sagen, du kümmerst dich jetzt mal bitte um alles, was vor dir ist, damit ich die Verantwortung nicht habe. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber am Ende wird es sehr wahrscheinlich die Praxis sein. Und dementsprechend sind Startups aus meiner Sicht gut beraten, wenn sie auch von Anfang an in ihrem Lieferantenmanagement gewisse Dinge mit aufnehmen. Das heißt, ich meine, grundsätzlich ein gewisses Risikomanagement für einen Lieferanten sollte da sein, Ausfallwahrscheinlichkeiten etc. Und das sollte ergänzt werden um bestimmte Dinge. Zum Beispiel, in welchem Land sitzt mein Lieferant? Ist das ein Land mit einem besonders hohen Risiko im Bereich Menschenrechte zum Beispiel, aber auch Umweltkatastrophen? Dann hat dieser Lieferant einfach ein gewisses höheres Risiko im Bereich Nachhaltigkeit. Dann geht es sicherlich auch um grundsätzliche Rohstoffe. Wenn ich einen Rohstoff habe, eine seltene Erde, die abgebaut wird in der Mine, hat das ein anderes Risikoprofil, als wenn das sehr standardmäßige Dinge sind, die irgendwie landläufig wachsen. Und das muss ich im Blick behalten. Und dementsprechend rate ich auch da, das abzufragen, gewisse Dinge schon beim Lieferanten, das in ein Risikomanagementsystem einzugliedern, sich frühzeitig auch über einen Eskalierungsprozess Gedanken zu machen. Ja, weil bei den Großen ist es so, wenn sie was hören auch, wenn ein Lieferant sich falsch verhält im Sinne der Menschenrechte zum Beispiel, müssen sie etwas dagegen tun. Und das sollten Startups genauso auf der Agenda haben, was sie dagegen tun wollen, wenn Fall XY eintritt. Wobei mir hier nochmal ganz, ganz wichtig ist, es geht nicht um eine Erfüllungs- oder Erfolgspflicht. Also das Startup ist nicht dafür verantwortlich, dass in kritischen Regionen die Menschenrechte eingehalten werden. Das wäre absolut zu viel verlangt. Aber eine Sorgfaltspflicht ist durchaus auch geboten oder sollte geboten sein. Und da einfach einen Blick drauf zu haben und da möglicherweise auch den Lieferanten vor Ort behilflich zu sein. Also es gibt Beispiele auch von kleinen Unternehmen, die gerade der Startup-Riege entwachsen sind, die sehr positiven Impact leisten konnten bei Lieferanten in China für die Mitarbeiter, einfach weil sie dann mal da waren und das kritisch angesprochen haben. Und das hatte nachher auch einen positiven Effekt auf die Qualität, weil Zufriedenheit der Arbeiter natürlich dann auch die Arbeitsleistung verbessert haben. Und so schließt sich dann auch wieder der Kreis hin zum ökonomischen Part, weil wenn die Qualität größer ist, habe ich weniger Ärger. Und dementsprechend sind meine Kosten niedriger.
Und die Kunden honorieren die Qualität des Produkts. Jetzt für die Unternehmen, weil Sie hatten ja vorhin schon diesen Begriff des Nachhaltigkeitsmanagements und auch möglicher Kennzahlen in den Raum gestellt. Also für diejenigen, die jetzt aus der Startphase entwachsen sind, nicht nur die Annahme im Businessplan haben, sondern dann im Prinzip jetzt auch anfangen können, zu zählen, messen und wiegen. Und wir haben nun, ich sag mal, im Bereich des Liquiditätsmanagements gibt es ganz viele Softwarelösungen und so weiter. Also da wird schon viel abgenommen. Und nun kommt aber das, Mensch, noch irgendwelche neuen Kennzahlen jetzt zu erheben, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie ich die erheben kann. Was muss ich halt messen? Welche Einflussfaktoren sind da? Wie gehe ich an so ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem ran und was könnten so Kennzahlen sein, die halt jetzt immer exemplarisch einfach besonders wichtig sind und für die ich so ein Standard-Reporting aufsetzen kann?
Ja, da entwickeln sich natürlich gerade einige Softwarelösungen am Markt, wo sich auch so ein bisschen zeigen wird, wer sich am Ende durchsetzt, was dann auch automatisiert in berichtspflichtiges Reporting übergeht. Ich würde behaupten, dass das schon ein bisschen überproportioniert wäre für das Startup zu Beginn. Viele Kennzahlen, die erstmal für das Startup wichtig sind am Beginn, sind, glaube ich, gar nicht so kompliziert zu erheben, wenn die restlichen Programme gut mitspielen. Also, was ich eben schon mal sagte, Stichwort Diversity, sind verschiedene Kennzahlen, die immer Interesse
generieren bei Kunden, bei Investoren. Die Anzahl der Führungskräfte, weiblich-männlich im Verhältnis, dürfte aus den Personalsoftwaren eigentlich relativ einfach herauszubekommen sein und wäre auch etwas, was erst, ich sag mal, einmal im Jahr eigentlich stattfindet, um es zu updaten, wäre nichts, was man regelmäßig erheben müsste. Wenn wir über Umweltdaten uns Gedanken machen, da wird es dann schneller, komplizierter, je größer man natürlich ist. Als kleines Startup, je nachdem, was es für ein Geschäftsmodell ist, geht es da natürlich schon um CO2-Emissionen. Das ist, je nachdem, was man macht, vor allen Dingen natürlich das Thema Energie an der Stelle, aber auch, wie reise ich zum Beispiel, ja, fliege ich durch die Landen etc. Und wenn man das möchte und da glänzen möchte mit einer guten CO2-Übersicht, dann sollte man solche Dinge auch in einem übergreifenden Fahrtenbuch, nenne ich es mal, durchaus aufnehmen. Und zwar dann, wenn es passiert, dann ist es am schnellsten und am einfachsten. Und am Ende mit, da gibt es dann verschiedene Formeln für und auch kostenlose Programme, um es am Ende zu berechnen, um da schon auch ein Gesamtfootprint für das Unternehmen darstellen zu können. Wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin oder produzierend werden möchte mit viel Forschung und so, dann reden wir sicherlich auch über Wasserverbrauch, da reden wir über Abfallquoten und auch da, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt von Anfang an, kann man das eigentlich relativ einfach erfassen und dann ist es eher die Sache, dass man es darstellt.
Kann aber im Endeffekt auch ganz gut genutzt werden, wenn man das vielleicht dann jährlich auch einfach mal öffentlich kommuniziert. Ne? Also wenn wir jetzt über Social-Media-Kanäle und so weiter, ne? Also da werden ja manchmal Dinge gepostet, hier, wir haben heute Team-Event XY gehabt, das ist auch nett und zählt im Prinzip auf das sicherlich auf das Thema soziale Komponenten ein, aber tatsächlich auch solche Kennzahlen mal öffentlich zu machen und vielleicht auch die Entwicklung aufzuzeigen, kann dann durchaus interessant sein und auch unter dem Stichwort Employer Branding und so weiter durchaus attraktiv sein.
Ja, bin ich völlig Ihrer Meinung. Also gerade wenn wir über Employer Branding reden, in den Startups arbeiten häufig entweder junge Menschen oder, ich sag mal, mittleren, älteren Jahrgangs, die irgendwo aussteigen, weil sie nicht mehr in der Großindustrie arbeiten wollen, sondern eigentlich nach etwas Nachhaltigem suchen. Und in Zeiten, wo man selber noch nicht viel Geld hat und nicht viel bezahlen kann und in Zeiten, wo sowieso Arbeitskräfte und Fachkräfte rar sind, da kann man genau mit solchen Dingen punkten, wenn man öffentlich darstellt, hey, wir tun was für die Gesellschaft, wir tun was für euch als Arbeitnehmer. Und da sind zum Beispiel dann auch Aussagen zu Teilzeit, gerade Familienfreundlichkeit etc. durchaus sehr zuträglich. Und das ist dann eher schon eine Strategiefrage. Wie will ich das machen? Wie kann ich das machen? Aber da ist genau die Flexibilität eigentlich von Startups gefragt, das in die Waagschale zu schmeißen. Und den zweiten Aspekt, den Sie eben hatten mit der Entwicklung, ja klar, wenn ich das jetzt frühzeitig anfange, dann kann ich steuern. Dann sehe ich, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Und das Schöne ist ja auch, wenn man es richtig macht, das wäre nochmal so ein Missverständnis, wie Sie am Anfang nochmal gefragt haben, was sind die klassischen Missverständnisse? Ein klassisches Missverständnis ist auch nochmal, es geht uns nur um Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit ist uns egal. Aber wenn ich sehe, dass viele KPIs darauf zielen, Ressourcenverbrauch darzustellen, ob das Wasser ist, ob das Material ist und so, wenn ich da diese Zahlen habe, kann ich gegensteuern, dann kann meine Daten verbessern, sprich ich kann auch die Ökonomie verbessern. Wenn ich über meine eigenen Mitarbeiter in verschiedenen Aktionen die Daten habe, die aufbereite, die interpretiere, kann ich auch da dafür sorgen, dass die Zufriedenheit natürlich wächst und höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeitern heißt geringere Fluktuation. Und wir wissen, dass der Wechsel in der Belegschaft immer mit Kosten verbunden ist, sowohl mit der Suche als auch mit dem Onboarding etc. Ja, also auch da kann das kann ganz wunderbar helfen, ein stabiles Unternehmen zu bauen.
Ja, und ich glaube, viele haben ja gerade jetzt in Zeiten der wachsenden Energiekosten auch gemerkt, dass vielleicht gewisse Kostenblöcke, bei denen es vorher eigentlich nicht so wichtig war, die da im Griff zu haben oder mal zu gucken, und das kennt, glaube ich, auch jeder aus seiner eigenen Nebenkostenabrechnung, dass sich das eben doch mal ändern kann. Und wenn ich von Anfang an erstmal weiß, wie viel ich verbrauche, ne, ich glaube, das ist ja auch gerade bei uns privat oftmals so ein Thema, ne? Also wer läuft schon häufig an seinem Stromzähler vorbei, um mal zu gucken, wie viel habe ich denn diesen Monat verbraucht? Ne? War das in Line oder mehr oder weniger als vorher oder vor einem Jahr? Dass einem das enorm helfen kann, alle Faktoren und dann eben auch Kostenblöcke ziemlich gut im Griff zu haben und eigentlich frühzeitig zu optimieren und dann durch höhere Margen attraktivere Preise vielleicht auch bieten zu können. Und dann habe ich am Ende auch wieder einen Wettbewerbsvorteil, weil ich die Dinge einfach monitore. Ja. Zum Abschluss, weil Science for Life ist jetzt ein paar Mal gefallen. Wer jetzt neugierig geworden ist auf den Businessplan-Wettbewerb, die neue Bewerbungsphase ist ja gestartet. Ziel ist ja im Prinzip über die Bewerbungsphasen einen Businessplan komplett zu schreiben, auch mit einer ganzen Menge an Support. Aber vielleicht, da Sie auch sehr eng an dem Businessplan-Wettbewerb dran sind, an wen richtet sich der Wettbewerb und was sind aus Ihrer Sicht so die Benefits der Teilnehmer?
Ja, also es ist richtig, das ist eine Phase. Der Wettbewerb ist eine Phase, beziehungsweise drei Phasen. Das Ganze hat jetzt begonnen mit der Ideenphase, geht ja dann in die Konzeptphase und dann die Businessplanphase über. Und wirklich erst am Ende der Businessplanphase, Mitte April, wird der fertige Businessplan verlangt als Einreichung. Und davor ist es eine unterstützende Erarbeitung des Businessplans. Und dementsprechend richtet sich der Wettbewerb nicht nur an die Teams, die bereits den Businessplan jetzt haben, obwohl die auch sehr gut schon in den vorherigen Phasen dran teilnehmen können. Warum, kann ich gleich nochmal ausführen. Aber gerade in der Ideenphase richtet er sich auch an diejenigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie gründen wollen, die noch nicht wissen, ob das, was sie da in der Hand haben, eine kommerzielle Chance hat. Und an die möchte ich appellieren, 3 Seiten Ideenskizze bis zum 14.10. Da ist noch genug Zeit. Es ist auch gar nicht so viel, wenn man schon was im Kopf hat. Und dafür ein fundiertes Feedback zu bekommen von verschiedensten Gutachtern aus verschiedensten Perspektiven, seien es die F&E-Fachleute, seien es Investoren, Patentanwälte, seien es so, ich sag mal, Generalisten, so wie die Unternehmensberater, wie wir es sind. Und die bringen einen mit dem Feedback wieder auf eine nächste Stufe. Und von da aus kann man dann tatsächlich weitermachen. Darüber hinaus zu diesem Expertenfeedback. Die besten Teams werden ja eingeladen zu den verschiedenen Academy Days, wo nochmal intensivere Coachings stattfinden. Am Ende steht natürlich auch ein Geldpreis, aber die Teams, mit denen ich spreche, denen sage ich immer, wenn ihr den gewinnt, ist super, aber das sollte nicht euer Hauptziel sein, sondern der Wettbewerb besteht schon so lange und hat so eine super Reputation, weil Startups wirklich ganz fundiertes Feedback aus der Branche bekommen, also nicht von jemandem, der nur Ahnung von Gründung hat, sondern auch von Gründung plus den Branchengeruch, den Stallgeruch hat. Und das ist gerade in teilweise hochregulierten Branchen, wie es bei Science for Life im Fokus ist, ein absolutes Asset. Und dementsprechend gerne mitmachen und dementsprechend auch die vielleicht schon etwas weiter sind, gerne in den vorherigen Phasen schon mal mitmachen. Weil jetzt nochmal ein Feedback bekommen, ist besser als erst im April ein Feedback zu bekommen. Und dann kann man auf jeden Fall nochmal nachjustieren.
Genau, ne? Einstieg ist zu jeder Phase möglich. Es sind 3 Phasen mit 3 unterschiedlich ausgereiften Papieren dann. Am Ende steht der Businessplan. Und das ist auch etwas, was wir sehr häufig wiedergespiegelt bekommen, auch trotz hoher Preisgelder, die viele Wettbewerbe auch ausloben. Oftmals geht das, was man bekommt, was dann eben das Feedback ist, was die Reputation, die man halt mitnimmt, auch die Investorengespräche, die man ja durchaus auf den Netzwerkveranstaltungen führt, geht weit über das hinaus, was dann am Preisgeld dann da ist. Das ist zwar ganz nett, aber dort potenziellen Investor zu treffen, ist dann am Ende viel, viel mehr wert. Und das müssen auch nicht immer nur die Gewinner sein. Also da können ja auch diejenigen, die da nicht platziert sind, durchaus ihre Investoren, spätere Kunden, wen auch immer treffen. Also das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Genau, und die erste Deadline hatten Sie genannt, 14.10. Ideenphase, Ideenkonzept, 3 Seiten. Ist keine große Hürde, da jetzt einfach mal mitzumachen. Gut, Herr Kirchhoff, dann einfach zum Abschluss nochmal so Ihre 3, 4 wichtigsten Punkte rund um das Thema Nachhaltigkeit für Startup-Gründer, Startup-Gründerinnen. Was sollten die jetzt mitnehmen und idealerweise vielleicht auch Anfang nächste Woche mal so langsam umzusetzen?
Ja, also erstmal Grundverständnis dafür entwickeln, was Nachhaltigkeit ist, nämlich drei Dimensionen mit Subdimensionen, die Zielkonflikte haben, Ökologie, Ökonomie, Soziales. Dann zweitens das Thema frühzeitig einfach mit in die Agenda nehmen, jemanden Verantwortlichen bestimmen, weil man nicht der Getriebene von Kunden und Investoren sein sollte, sondern aktiv sein sollte, damit man drittens die ersten Dinge schon darstellen kann, wo trägt man bei zur Nachhaltigkeit, wo zeigt man, dass man bei Nachhaltigkeitsrisiken sich Gedanken gemacht hat und das Ganze beobachtet. Weil wenn man das schon macht und dann idealerweise schon erste Daten mit erheben kann, dann kann man aus dieser Pflicht einen Wettbewerbsvorteil generieren.
Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Herr Kescher.
Danke, Herr Klein.
Und auch viel Spaß bei der Durchsicht der ganzen Bewerbungen, die auch dieses Jahr wieder bei Science for Life eingehen werden. Und mal schauen, wie sich die Bewerber, Bewerberinnen da im Bereich Nachhaltigkeit schlagen werden.
Ich freue mich auf jeden Fall auf viele spannende Ideen.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet für euch jetzt auch ein paar Dinge mitnehmen, auf die ihr im Bereich Nachhaltigkeit vielleicht dann genauer achtet, die ein oder andere Entwicklung anstoßen, weil, wie ihr gehört habt, es wird immer wichtiger, nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch auf Ebene der Unternehmen. Und insofern viel Erfolg dabei. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt zum Podcast, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@für-gründer.de. Bewertet uns gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ich freue mich auch über Feedback. Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Und von daher würde ich jetzt sagen, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.